28 Siege, 10 Remis und nur 9 Niederlagen, so liest sich die Jahresbilanz von Sturm Graz. Sportlich hat man 2024 abgeschlossen, strategisch allerdings noch nicht. Die Trainerfrage ist nach wie vor heiß zu diesem Thema, aber später. Wir kehren zurück auf den Platz. Gestern gab es ein 2:3 gegen Lille und Hand aufs Herz, im Grunde geht diese Niederlage auch in Ordnung, Fabian und Patrick.
Ja, 37 Minuten hat es gedauert, dann schallte es ein erstes Mal büt durch das Stadion. Wunderbares Spiel, mal wieder Werbung für den Bewerb und Werbung aber auch für Sturm Graz, die gut zurückgekommen sind. Hätte ich nicht gedacht, erst recht nicht nach der Anfangsphase.
Ganz ist richtig, ja. Erste Halbzeit war schon ein bisschen klar zu erkennen, dass sich Sturm schwer tut, dass auch ein gewisser Respekt auf jeden Fall gegeben war. Ich meine, zu Recht, Lille hat in der Champions League daheim Real Madrid unter anderem besiegt und auch ein X gegen Juve geholt. Ich glaube, das spielt dann schon auch in den Köpfen ein bisschen mit. Hat in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert, halt eben das Gegenpressing von Sturm. Lille hatte viele, viele Torchancen, an einem, wenn ich an Jonathan David auch denke, ja. Vorm Tor drüber geschossen, macht er eigentlich rein. Aber ja, war auf jeden Fall dann echt super, dass Sturm die eine Chance vor der Halbzeit noch ausgenutzt hat und dann halt eben verkürzen konnte. War wichtig fürs Game.
Fürs Game auf jeden Fall, aber trotzdem steht man eben mit 0 Punkten da. User 1909 hat via LOL 1 geschrieben, brav gekämpft, aber trotzdem klar unterlegen. Paar gute Aktionen und daraus hat man schon fast irgendwie 2 Tore gemacht. Das ist auch einfach eine andere Qualität von Gegner. Ich glaube, der österreichische Fußballfan unterschätzt so ein bisschen den französischen Fußball. Der wird so ein bisschen, weil man eben das aus Deutschland immer ein bisschen hört, so Farmers League. Aber da hat man gestern gesehen, also die Fankultur in Frankreich ist einfach brutal. Also diese Lautstärke im Stadion, die hat man recht gut übermitteln können, auch via Kanal Plus. Und die Stärke von Lille, ich meine, die waren einfach über 90 Minuten schon drückend überlegen
auch. Ja, und generell aber auch der Teil Frankreichs, also so rein geografisch, da wird es gerne mal ein bisschen lauter. Ich würde nochmal gerne kurz zurückkommen auf das 2:0 von Bakker. Fand ich ganz spannend. Er ist ja Linksfuß und das hast du bei dem Tor auch gemerkt. Du stehst in der Mitte des 16ers oder an der Strafraumgrenze und dann macht er das Tor mit dem linken Außenriss, aber nicht mit rechts, ins linke Eck vom Tor. Also weniger Rechtsfuß kannst oder beidfüßig kannst du nicht sein. Aber trotzdem ein starker Treffer. Und bei Lille muss man halt auch in der Bewertung einfach mit einkalkulieren, dass die in dieser Champions League-Saison auch einige Große schon geärgert haben, unter anderem natürlich Real Madrid. Und einfach eine starke Saison spielen in der Ligue 1, sind sie solide mit dabei. Auch bei den Stimmen nach dem Spiel bei den Franzosen habe ich ein bisschen reingehört und der Trainer hat vor allem die Tiefe in seinem Kader gelobt und auch in die Kerbe schlagen dann immer wieder die Spieler rein, dass sie eben nicht nur 11, 12 Spieler sind, sondern einfach dann eine ganze Mannschaft. Hat man dann ja auch in der zweiten Hälfte gesehen beim Siegtreffer, dass der auch von der Bank kam.
Ja, Haraldsson.
Harald, ja.
Wunderbar.
Musste echt kurz schmunzeln bei dem Namen. War natürlich bitter. Ich glaube, es war seine erste, zweite Ballberührung, ja. Wo er den Ball dann eben reingeschossen hat. Da war es dann halt eben leider dann eh schon klar, okay, entweder Sturm kriegt jetzt in den letzten 10 Minuten noch einmal so einen Lucky Punch hin oder die Sache geht halt eben mit einer Niederlage aus, wie es dann eben auch war.
Aber ich finde nach dem 2:2, da war Lille heute dann schon, also da war gefühlt, hat man dieses 3:2 schon fast gerochen. Also ich habe natürlich gehofft, dass Sturm irgendwie auch noch dieses 3:2 schießt, so einen Lucky Punch, den kann es auch noch geben, aber diese Phase vorm 3:2, die war schon durchgehend brenzlig.
Ja, ist richtig, aber ich finde schon, dass wo Mika Birov den Ausgleich geschossen hat in der 47. Minute, dass dann eigentlich schon ein wirklich, wirklich starker Sturm sogar halbwegs so am Drücker war auf das dritte Tor halt eben. Also ich finde so die 20 Minuten, da war von Lille schon etwas wenig und dann halt eben wie du sagst, dann kam natürlich immer mehr das Aufbäumen und im Endeffekt dann auch der Siegtreffer.
Man kann eine Frage in den Raum stellen, auch bei euch, die auch Scout-SK bei Laula 1 mit in den Raum stellt. Erste Halbzeit zu defensiv die Mannschaft eingestellt, in der zweiten Halbzeit viel zu spät gewechselt, erste Einwechslung in der 84. Minute. War natürlich eine schwierige Phase in der zweiten Hälfte. Dann.
Enorm.
Hat er da den Moment verpasst? Wie seht ihr?
Ich habe es mir halt eben dann schon auch gedacht, ich bin nämlich auch immer so ein Freund, lieber von ein bisschen früher wechseln und frische Kräfte einfach haben, als wie man vertraut jetzt einfach mal der Elf, dass sie das da durchhalten. Ich verstehe schon, Umstellungen haben immer die Gefahr einfach, dass der Gegner dann die überrumpelt oder dass die dann einfach auch nicht so im Game noch drinnen sind. Aber ich persönlich hätte schon etwas früher gewechselt.
Ja, ich glaube, es ist immer schwer, da aus außen das Ganze zu betrachten, denn ich glaube, Jürgen Säumel hat schon einen guten Blick auf sein Team, auf die derzeitige Verfassung der jeweiligen Spieler. Und dementsprechend, ja, hätten wir vielleicht früher wechseln können. Aber so wie das jetzt dargestellt worden ist von Scout, dass es so ein bisschen vercoacht ist, dieses Spiel, das ist einfach ein anderer Qualitätsunterschied. Eben. Du gehst nicht in ein Spiel gegen Lille als Sturm Graz mit dem, also mit der Überzeugung, dass du da jetzt gewinnst. Also du solltest natürlich die Überzeugung haben, dass du gewinnen kannst, aber du gehst einfach als kompletter Underdog rein und das müssen wir einfach als österreichischer Fußballfan auch akzeptieren, dass Sturm in so einer Champions League in einer jeden Partie, wenn es nicht vielleicht gegen Sparta Prag oder so geht, dass sie krasser Außenseiter sind. Und da haben wir ja gesehen in der Saison, was Sparta Prag auch imstande ist, gegen Red Bull Salzburg abzuliefern.
Ja, und du siehst ja auch Lille jetzt mit diesem Sieg in der Top 8. Mhm. Also auch auf der Ebene, ja, da ist PSG leichter zu bezwingen, auch wenn das dann Salzburg nicht ganz so gelungen ist unter der Woche, aber das werden wir später natürlich noch thematisieren. Also da hast du dich schon teuer verkauft, dass du da nochmal zurückkommst nach 0-2, spricht auch für die Mannschaft, spricht auch für den Zugang, den dann Jürgen Säumel zum Team auch hat. Und ja, das lässt mich eigentlich auch optimistisch blicken in ins nächste Kalenderjahr, was Sturm Graz angeht.
Ja, schau, im Grunde war ja nach dem Schlusspfiff das Ergebnis fast schon nebensächlich, denn auch bei den Kollegen von Kanal Plus drehte sich alles um die Trainerfrage bei Sturm Graz. Bleibt Säumel oder kommt ein neuer? Wir hören mal kurz rein.
Entscheidend ist, dass er gut ankommt, dass er gute Entscheidungen trifft. Ich finde, er macht einen sehr, sehr kompetenten Eindruck beziehungsweise einen sehr ruhigen Eindruck. Ich glaube, das kommt bei den Spielern auch an. Und das, was Ralf richtigerweise gesagt hat, wer ist im Moment am Markt, wer kann das machen, wer kann es besser machen und warum sollte man etwas verändern, was gut ist? Und also bei mir hat er
eine Eins.
Genau.
Eine glatte Eins sogar.
Ich habe schon gesagt, also ich wollte mich für höhere Aufgaben empfehlen, klar, Willi, mache ich das sehr gern und man möchte auch Trainer bleiben, aber was die Zukunft bringt, wird man sehen.
Fakt ist, ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen mal ein bisschen aus dem Alltag jetzt, der sehr intensiv war in den letzten Wochen in Graz, ein bisschen aussteigen und dann einfach mal so ein bisschen die Gedanken machen oder die Inhalte, die ich jetzt bekomme, den Input, den ich jetzt bekommen habe, so ein bisschen sacken lassen und dann in den nächsten Tagen werden wir dann gemeinsam eine Entscheidung treffen.
Also, in den nächsten Tagen wird eine Entscheidung fallen. Versetzen wir uns mal so in die Situation von Michael Parenzen. Oberflächlich gesehen ist es vielleicht einfache Entscheidung, weil es läuft ja gerade gut, kannst einfache Entscheidung treffen, übernimmst Jürgen Säumel als Trainer und alles ist gut. Aber ich finde das auf den zweiten Blick eigentlich gefährlich fast schon.
Ja, es ist eine Situation, in der du viel gewinnen und viel verlieren kannst. Also es gibt ja auch Beispiele aus anderen Ligen, der BVB in etwa mit Edin Terzic, der für Lucien Favre übernommen hatte vor einigen Jahren und das erste Mal dort BVB-Chefcoach war und dann hast du dich im Laufe der Saison eigentlich auf Marco Rose festgenagelt, damals noch in Gladbach gewesen, dann war aber Terzic so erfolgreich, ist Pokalsieger mit der Mannschaft geworden und eigentlich wusstest du, okay, wir haben einen guten Trainer, aber wir haben halt jetzt schon den Vertrag unterschrieben, wir haben uns auf Rose geeinigt und dann lief es halt unter Marco Rose nicht. Vielleicht zeigt das so ein bisschen, dass du dir einfach oder dass du dem neuen Trainer Jürgen Säumel jetzt auch die Zeit geben musst, sich da mal zu beweisen, ehe du dich komplett festlegst. Aber es ist natürlich schwierig, weil wenn es dann nicht läuft, kann dir das natürlich auch oder kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Und ja, knifflige Situation. Was man aber auch festhalten muss, Michael Parenzen hat es bei Union Berlin erlebt, wenn du dich auch mal für den falschen Kandidaten entscheidest, wie dir das um die Ohren fliegen kann mit Bielica in der letzten Saison. Auch da war er ja mitverantwortlich, hat das mitgetragen als Sportdirektor, glaube ich, war die Positionsbezeichnung im Organigramm bei Union Berlin für ihn. Ja, ist schwierig, aber ich würde eher dazu tendieren, das, was grundsätzlich jetzt funktioniert, nicht über den Haufen zu werfen, ihm jetzt auch mal die Gelegenheit auf diesem Level zu geben, wie es auch im Übrigen die Spieler ja auch
angetan haben. Ja, also von dem her. Schau, der Fußballer-Romantiker in mir sagt, ja, gib dem Jürgen Säumel einen Vierjahresvertrag, mach ihn zum steirischen Pep, dann soll er den Jakob Pödel zum Kernöl-Messi machen und der holt 3 Titel in die nächsten 4 Jahre. Aber ich will es nicht klar reden, aber es waren halt unterm Strich trotzdem 5 Spiele, die er als Referenz hat. Die waren gut und die waren richtig stark und die Mannschaft hat da sehr befreit gewirkt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, er hat schon ein sehr funktionierendes Team auch übernommen. Er hat jetzt keinen abstiegsgefährdeten Verein übernommen, um den da irgendwie aus dem Dreck zu ziehen, sondern die haben schon sehr gut performt in dieser Saison.
Ja, wie es der Marvin halt auch geschrieben hat. Ich persönlich finde, er sollte bleiben. Die Leistungen passen, er kennt die Spielweise und lässt danach spielen. Und er ist natürlich als Legende auch bei den Fans beliebt. Ich glaube, ein neuer Trainer, der vielleicht eine neue Philosophie mitbringt, wäre schlechter. Das ist eben das, was ich meine. Ja, auch wenn du jetzt von extern jemand dazu holst, hast du ein gewisses Risiko, dass du gehst. Und vielleicht würde ich jetzt auch als neu gekommener sportlich Verantwortlicher in Person von Michael Parensen mir eher die Zeit nehmen, die ich bekomme, um vielleicht auch noch mehr diesen Verein verstehen zu können, eben weil es jetzt gerade gut läuft und vielleicht es leichter zu erklären ist, wenn man sich dann doch für jemand anderes entscheidet, als wenn er jetzt diesen Schuss wagt.
Ich persönlich denke mir, ein Jürgen Sommer verdient sich diese Chance jetzt einfach einmal. Ich würde mir auch einfach denken, Parensen wird sich auch unnötig jetzt ein Fass aufmachen, wenn er jetzt einen Sommer, vor allem, wohin mit ihm? Ich glaube nicht, dass ein Jürgen Säumer jetzt das sagt, ja passt, ich gehe wieder zu Sturm 2 runter. Ich meine, vielleicht macht das aber ich glaube eher ungern, wenn du schon mal ganz oben warst. Und dann holt er halt eben eventuell einen externen, der was mit Sturm halt eben sich wahrscheinlich noch nie beschäftigt hat, setzt ihn halt eben dann auf die Trainerbank und wenn das nicht läuft, dann muss ich das Parensen ankreiden lassen. Warum hat er einen Säumer nicht lassen? Warum hat er einen neuen geholt? Von daher wäre es, glaube ich, auch für ihn, so blöd es klingt, die einfachere und die gemütlichere Variante, wenn er einfach sagt, Jürgen, ich vertraue dir das an, mach das. Und wenn es halt eventuell im Frühjahr nicht läuft und er ihn dann halt eben mehr oder weniger rauskickt, kann man immer noch sagen, okay, er hat ihm die Chance gegeben.
Es wirkt so, als wäre es natürlich der Weg mit dem geringsten Widerstand. Aber das kann im Nachhinein halt auf den Kopf fallen.
Na sicher, kann auch auf den Kopf fallen, aber es fällt dir vielleicht eher auf den Kopf, wenn du ihm gar keine Chance gibst.
Ja. Ja, und der hat ja auch selber nach dem Spiel gesagt, er wollte sich für höhere Aufgaben bewerben. Mhm. Sprich, wenn jetzt er ins zweite Glied zurückrückt und zu Sturm 2 muss, dann dauert es nicht lange und in der Meisterrunde ruft irgendwer an und sagt, hey, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen?
Das möchte ich auch sagen, selbst wenn er wieder zu Sturm 2 geht, um Himmels Willen. Ja, ich meine, er ist ein junger Trainer und es war sicher eine enorme Bereicherung, dass er jetzt diesen Job bei Sturm bei der Kampfmannschaft einfach an der Seitenlinie standen durfte. Aber halt, ich glaube, du gehst halt irgendwie ungern dann wieder einen Schritt zurück oder weiß nicht, vielleicht wieder dann auch Co-Trainer vom neuen Trainer, kommt auch immer drauf an.
Nochmal wieder so eine Terzic-Geschichte wie beim BVB.
Und das ist
dass
halt
der
halt
eben trotzdem noch viel Kompetenz hat. Ich glaube, das hat dann nicht mehr gepasst, nachdem Terzic ja mit dem BVB-Pokalsieger geworden ist. Hören wir noch ein paar, lesen wir noch ein paar User-Kommentare vor. Freizeit-Robin hat geschrieben, ich persönlich würde einen anderen Trainer vorziehen, einfach weil es nur Inputs von draußen braucht und man klar Sommers Schwächen sieht, unter anderem Wechsel. Der Mr. Call. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wenn Säumel bleibt, wir, Sturm, am Ende der Saison nicht unter den ersten drei landen wird. Er hatte in der Liga mit Klagenfurt, Altach und Wattens die schwächsten Gegner. Daran darf man ihn eigentlich nicht messen. Im Frühjahr sind alle Spiele schwerer. Ein X-Tom7 via YouTube. Alles andere wäre fahrlässig. Die bisherigen Ergebnisse sind großteils der Mannschaft zuzuschreiben. Gegen Lille hat Säumel mit seiner Umstellung auf 4-2-3-1 bewiesen, dass er absolut das Zeug hat zum Cheftrainer und Dr. Sayus 3-1-4-1. Insgesamt bin ich sehr wohl dafür, von innen heraus zu befördern, aber wenn sich ein Kandidat findet, um die Sturmidentität zu bewahren, der auch etwas mehr Erfahrung mitbringt, spricht auch nichts dagegen, Säumel ein paar Saisonen lang bei Sturm 2 auszulernen.
Das vergessen, glaube ich, auch die viele. Das hat Jürgen Sommer, viele hängen sich da irgendwie auch ein bisschen bei den Wechseln auf. Ich habe ja auch gesagt, ich hätte auch früher gewechselt, aber dass er halt eben die Formation umgestellt hat und dass Lille damit halt eben eine Zeit lang auf einmal zum Knabbern hatte, das finde ich, hat der Tom7 gut erkannt. Und bin ich auch froh, dass das in die Sendung jetzt da auch reingeschafft hat. Ja.
Kurzer Blick auf die Bilanz von Jürgen Sommer. Er hat also 5 Spiele gemacht, 3 Siege, ein Remis, eine Niederlage, ein Torverhältnis von 14-4. Es war generell schon auch ein bisschen ein Erfolgsjahr für Jürgen Sommer. Hat Anfang Sturm 2 übernommen, hat da ergebnistechnisch Probleme gehabt, aber ich finde schon, dass Sturm 2 jetzt auch davon profitiert, was Jürgen Sommer zu Beginn des Jahres aufgebaut hat, nämlich Sturm 2 wieder mehr Selbstvertrauen eingeimpft und auch spielerisch hat sich diese Mannschaft im Frühjahr weiterentwickelt, auch wenn es nicht die ganz großen Ergebnisgewinne gegeben hat, denn sportlich wäre man ja auch abgestiegen. Da hat dann halt Leoben und Dornbirn die Zwangsabstiege haben das geregelt.
Wie war der Liga 2?
Ja, Stichwort Liga 2, da würde ich auch gerne nochmal eine Sache raushauen von Jürgen Säumel, weil da habe ich wirklich großen Respekt vor. Zu Beginn der Youth League-Saison war er ja dann in Brest, also nicht in Guingamp, wo die Kampfmannschaft gespielt hat, mit der U19 und dann musste er, weil der UEFA-Kalender nimmt natürlich keine Rücksicht auf die Admiralzweite Liga, ist klar. Ja, das ist halt bitter, aber ist halt schade. Beziehungsweise Liga 2 nimmt keine Rücksicht auf den UEFA-Kalender. Ja. Und dann musste er mit Sturm 2, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, nach der Reise in die Bretagne noch am Freitagabend nach Lustenau. Mhm. Und also sprich von Mittwoch das eine Spiel, Freitag das andere. Ich bin mir fast sicher, dass es der Freitag war und nicht am Samstagnachmittag, aber auch das. Zwei Auswärtsreisen in Folge, zwischendrin ein paar Spieler dazu holen, die dann mit ins Ländle fliegen und hat da auch sehr brav gespielt. Es war noch recht früh in der Saison, hat man vielleicht Lust dann auch noch mal ein bisschen anders gesehen, aber es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber trotzdem, er hat sich da auch schon bewiesen, dass er mit solchen terminlichen Widrigkeiten zurechtkommt, in der Kürze der Zeit die Mannschaft vorbereiten kann und hat Sturm 2 da echt brav zu Beginn des Herbstes da durch die Saison geführt und da echt die Mannschaft stark entwickelt.
Ich wollte schon sagen, Spiele gegen Lucena, das riecht nach einem X. Ja, und so war es, es war ein 0-0.
Ja, ist
klar. Aber war es
ein Freitag? Es war ein 21. September, der 21. September war ein, Jesus Maria, ein Samstag.
Ah, okay, ja. Samstag 14:30, ja, aber trotzdem Mittwochabend.
Ja, er hat im Grunde ja diesen Erfolgslauf des UEFA Youth Teams ja auch eingeleitet, sind jetzt auch aufgestiegen, also von dem her generell Österreich sehr erfolgreich mit Red Bull Salzburg und auch Rapid sind ja in die K.O.-Phase eingezogen, beziehungsweise Rapid hat ja in diesem Meisterweg gespielt, in der K.O.-Phase, wurscht. Das zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Was machen wir jetzt da mit Jürgen Säumel, beziehungsweise wie würdet ihr entscheiden? Ich hab einen klaren Gedanken in meinem Kopf.
Ich würde ihm das Vertrauen geben.
Ich auch.
Ich würde einem Jürgen Säumel auch das Vertrauen geben, allerdings nur bis zum Ende des Jahres. Ich würde ihm noch nicht mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. Zunächst mal bis zum Ende des Jahres planen, denn Michael Parenzen braucht einfach einen Exit-Plan und das wäre eben mal vorfühlen, wie läuft es in den nächsten Monaten. Und wenn das weiterhin so fliegt, wie es jetzt in den letzten 5 Spielen war, ja, dann kannst du immer mit einer Option oder irgendwas einen Dreijahresvertrag ausstatten. Ja,
ich glaube auch, dadurch, dass es jetzt nicht diesen Mr. X gibt, der perfekt passen würde, ja. Sonst wäre der schon längst noch konkreter im Gespräch, macht es einfach Sinn, ihm jetzt das Vertrauen auszusprechen und dann mal schauen, was passiert, weil sonst ist er eben schon direkt angezählt.
Es wirkt ein bisschen strange, aber der Job von Ruben Schröder wirkt aktuell, finde ich, da etwas leichter als der von Michael Parenzen, denn
Überleitung Calling.
Zumindest, ja, weil schau, bei Salzburg hat Pep Leinders generell so ein bisschen den Fan-Anhang verloren. Das wäre dann jetzt nicht so die schwierige Entscheidung, einen Pep Leinders vielleicht vor die Tür zu setzen und auf einen neuen Trainer zu suchen, wie wenn du das jetzt bei Sturm und Jürgen Säumel machst. Und das 3:0 gegen PSG hat jetzt dem Pep auch nicht unbedingt in die Karten gespielt. Ich meine, mit dem 13-0 waren sie sehr gut bedient.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, theoretisch kannst du auch Paris International mal schlagen. So gut stehen sie nicht da, aber die haben natürlich Qualität ohne Ende. Und wenn sie mal sich konzentrieren, dann funktioniert es auch in dieser Saison. Hat sich ja ohnehin der Wind ein bisschen in Frankreich bei denen gedreht, von der Art und Weise, wie sie es angehen. Nach dem Abgang von Mbappé, aber war auch schon die letzten Jahre in die Richtung gehend. Und wie die Jungen da zaubern, ist... Das kann schon abgehen, so wie es fast hätte, ihr habt es angedeutet, dann gegen Salzburg der Fall gewesen wäre.
Es hätte auch ordentlich noch mehr ins Auge gehen können für die Salzburger. Ich meine, was PSG mit einem XG-Wert von 4,46, während Salzburg 0,46 hat. Also da waren schon viele, viele gute Chancen dabei von Paris. Ja, also das hätte wieder so Klatsche werden können wie gegen, was war das, Brest oder Sparta Prag, wo man halt eben ordentlich, oder Leverkusen, wo man ordentlich einen auf die Finger gekriegt hat.
Oder Sturm.
Also oder von dem Sturm, her, ja, und da war auch was.
Sportexperte 99 hat auf Lola 1 geschrieben, das hätte auch gut und gerne 6-0 oder 7-0 ausgehen können. Nach der ersten Halbzeit hat ja Paris gefühlt 2 Gänge runtergeschaltet. Das ist meiner Ansicht die schwächste Salzburger Mannschaft seit 15 Jahren. Bitte zieht jetzt endlich ein paar junge Österreicher hoch. Schlechter kann es nicht mehr werden. Also nur Österreich werden es jetzt auch nicht richten. Bei Salzburg würde ich mal sagen, der liebe Kollege Kribo hat geschrieben, es ist klar, dass uns die Champions League ein Level zu groß ist, sagt Leinders nach dem 0-3 gegen PSG. Okay, gegen die Pariser kann man verlieren, aber gegen Sparta, Stade Brest und Dynamo darfst du einfach nicht so abgeschossen werden, wie es Salzburg teils passierte.
Ja, wir haben es ja zu Beginn der Saison, wenn wir uns den Kalender immer mal wieder angeschaut, haben ja auch gesagt, sie müssen am Anfang die Punkte holen. Hinten raus wird's knifflig.
Ja, aber gefühlt war im Kopf, ja, die schaffen das easy. Also die ersten vier Punkte, die ersten vier Spiele, da holen es
zumindest in die Top 24, also in den unteren Bereich dieser Playoff Gruppe. Mhm. Aber wo übrigens PSG auch noch erstmal hin muss, ne? Ja, die sind ja auch noch raus.
Sie sind ja eigentlich auch nach wie vor, ich meine, nicht abstiegsgefährdet, aber es steht nach wie vor die Frage bei PSG, ob sie überhaupt dann nach dem Jänner international noch kicken.
Also, wer hätte das gedacht übrigens? Sie spielen nächste Runde gegen Man City und das ist dann der 22. gegen den 25.
Ja, Man City. Völlig komplett am Boden. Jetzt hat gegen Juventus verloren. Ja,
deswegen, ich finde diese Ligaphase schon
cool. Ja, es ist
interessant.
Jetzt schon spannend.
Und der liebe Kollege, Ex-Kollege von Level 1, Christoph Nister, mittlerweile bei der Kronenzeitung, hat einen guten Kommentar auch geschrieben mit der Überschrift: Herr Leinders, das ist Realitätsverweigerung. Waren in den letzten Monaten ja doch ein paar, sagen wir so,
nur ein paar,
viele Fettnäpfchen, in die er getreten ist, Pep Leinders. Also ich bin gespannt, ob es weitergeht mit Pep oder Jürgen Klopp kommt am Anfang des Jahres, gell? Die haben gemeinsam schon bei Liverpool gearbeitet über einen sehr langen Zeitraum. Keine Ahnung, was vielleicht auch Klopp aber mit Pep vorhat.
Also ich glaube auch, er wird wissen, dass das jetzt nicht unbedingt das so gut ausschaut für Pep Leinders und dass er ihn da jetzt besser nochmal durchboxt. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie viel Mitsprache hat da Jürgen Klopp tatsächlich? Also das ist,
ich glaube, der darf alles machen.
Der darf alles machen. Dann wird er vielleicht. Na gut, Marco Rose hat sich ja jetzt
Marco
gehalten.
Marco Rose bringt dann wieder zurück zu Salzburg. Und Pep Leinders über die Tafel in Leipzig.
Bei dem es ja auch in der Champions League jetzt nicht so gut lief. Die sind schon generell fix raus. Ja. Hätte man auch nicht unbedingt gedacht in dieser Saison, dass sie zwei Spieltage vor Ende nicht mehr mit dabei sein dürfen. Rein theoretisch müssten Salzburg und Sturm noch Chancen haben, aber das ist, glaube ich, nur theoretisch. Ne? Fünf Punkte Rückstand Punkte, und so viele Teams dazwischen. Also
kannst maximal sechs Punkte holen jetzt. Das wird
eher schwierig. Ja. Aber im letzten Spieltag gegen Leipzig für Sturm.
Ja. Also schauen wir mal. Die Zukunft wird auf jeden Fall die Antworten mit sich bringen und die nähere Zukunft hört bei uns auf den Namen Verliebt in. Ich bin so frei und übernehme gleich. Ich habe mich in die Emotionen von Johannes Hofer und Stefan Ösen beim 2:2 verliebt. Wir hören kurz rein.
Schönes Zusammenspiel mit Kite Schwille Böwing im Zentrum. Ja, ich bin Michael Pirat! 2:2! So kann's gehen.
Auf geht's richtig gut von den zwei Dänen.
Bin ja generell Fan von Johannes Hofer und über Stefan Ösen haben wir ja schon in den letzten Europacup-Episoden gesprochen, aber vor allem in dieser Szene bringt er für mich halt nochmal komplett eine neue Facette mit in einen Live-Kommentar. Dieser Lacher, dieser Hook.
Ja, mach ihn einmal nach.
Nein, mach ihn nicht. aber ich finde sie richtig geil, weil er einfach hat diesen Voice-Crack dann in solchen Szenen des Öfteren jetzt schon gehabt hat. Und das war für mich zu Beginn der Saison echt mal wieder komplett was Neues bei einem Live-Kommentar. Sehr erfrischend, sehr authentisch.
Er ist für mich auf jeden Fall eine Bereicherung, was ein Co-Kommentator betrifft, einfach in der österreichischen Sportberichterstattung. Taugt man auf jeden Fall sehr, ja.
Sehr gut. In wen oder was habt ihr euch verliebt?
Ich habe mich verliebt in die Abseitsfalle von Hansi Flick und seiner Mannschaft aus Katalonien gegen den BVB. Ein Schachzug, den sie in dieser Saison schon auch regelmäßig bringen, aber gegen den BVB, fand ich, haben sie es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also sehr oft die Situation, dass Schwarz-Gelb da vorne auch zum Abschluss kam, aber dann eben hinten raus die Fahne hochging. Und ich finde es deswegen so bemerkenswert, weil im Zeitalter des VAR ist das schon sehr, sehr mutig, das so zu spielen, eben weil die Situation ja dann in der Regel auch immer zu Ende gespielt und zu Ende
total
geführt werden.
Ja.
Und vor dem Führungstreffer durch Rafinha, nur ein, zwei Minuten zuvor, Girassi mit eben auch dann im Abseitstor, aber stand eben dann halt das Müh zu weit vorne. Aber großen Respekt davor, ich ziehe nicht gerne den Hut, vor dem FC Barcelona, aber in dem Fall.
Warum ziehst du nicht gerne den Hut vor dem, ich meine, nämlich auch der Club aus Katalonien. Der größte Verein der Welt, du kannst ja mal so nennen. Okay.
Die meisten Champions League-Titel haben sie nicht. Wann haben sie das letzte Mal die Champions League gewonnen?
2014.
Nein, 2015. Also jetzt schon fast 10 Jahre her. Und
2015 schon.
Ja, ja, ein gewisses Weißes Ballett hat
was
ein paar Mal öfter gewollt.
Der 6. Juni 2015, damals im Wembley-Stadion, Neymar, Messi, Suarez.
Gegen Juventus Turin.
Damals, als Barcelona noch eine Seele hatte, meinst du?
Genau.
Nämlich
ja, 6-mal ins Abseits gelaufen im Dortmund.
Crazy.
Was? 6-mal haben sie ins Abseits geschickt.
Und dann auch stets recht knapp. Also zwar so, dass du es hier und da, auch Sabitzer zum Beispiel einmal knapp im Abseits gewesen, so dass du es öfter auch als verdächtig empfunden hast, aber trotzdem eben recht knapp. Und weil sie am super hoch stehen, also eigentlich genau den Schritt, den Bayern zum Beispiel noch braucht mit diesem System, das treibt Barca noch mal mehr auf die Spitze. Und auch wenn es jetzt in der Liga vielleicht öfter nicht ganz so gut lief wie am Wochenende, dass du dann hinten raus noch den Ausgleichstreffer fängst, und auch gegen den BVB war es dann natürlich ein Spektakel in der zweiten Hälfte, aber haben sie wirklich gut gemacht. Und das finde ich ein taktisches Element, was im VAR-Zeitalter echt selten geworden ist.
Flickball und Patrick.
Ich habe mich verliebt in Gernot Rauner. 10. Champions-League-Spiel in seiner Karriere. Sein erstes Tor erzielt für Feyenoord. Ganz wichtiger Dosenöffner im Heimspiel gegen Sparta Prag. Freut mich einfach immer, wenn der Gernot Rauner bei Feyenoord Leistung bringt. Ich finde einfach seine Karriere
mit deiner Eredivis
ziemlich cool. Ja, ich verfolge einfach richtig gern die Eredivisie. Gefällt mir einfach ganz gut, wie die da Fußball spielen. Und ja, Rauner auch. Er wird halt schon immer mal wieder so leicht abgeschrieben, weil er einfach mit seinen körperlichen Beschwerden immer mal wieder zu kämpfen hat. Aber da hat er mal wieder gezeigt, wie wichtig er für diesen Club auch einfach ist.
Erstes
Tor in der Champions League.
Also erstes Tor in der Champions League.
Ja. Und das ist eben sehr fein für den Apotheker. Da freue ich mich.
Abschiedsgeschenk, schätzungsweise. Vielleicht ein Abschiedsgeschenk.
Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der fühlt sich so wohl in Rotterdam, das hat er so oft einfach schon immer wieder gesagt. Der wird von den Fans geliebt. Ich bin nach Rotterdam letzten Sommer durchgegangen. Es picken so viele Gernot Rauner Sticker einfach in der Stadt um.
Also das, was in Barcelona Messi ist, Rotterdam Gernot Rauner.
Sozusagen, ja.
aber das Counterfeit von Gernot Rauner.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er Rotterdam den Rücken kehrt. Glaube ich nicht.
Ja. Was glaubst du? Rückkehr nach Österreich zu Salzburg, Gernot Rauner?
Ja, der ist vielleicht, deine Kollege hat es ja geschrieben, man sollte vielleicht ein paar junge Österreicher hochziehen. Warum nicht einen älteren runterziehen, kann man das sagen? In dem Fall.
Maxi Böber.
So rein
ja, technisch muss man sagen, es ist schon natürlich ein bisschen runterziehen.
Und in der
Devise steht schon über der österreichischen Bundesliga. Also da brauchen wir jetzt uns nicht selbst belügen.
Warum nicht?
Ja.
Aber gut. Hängt dann sicherlich auch vom Trainer ab.
Ja.
Unterm Strich sind wir doch alle verliebt in den Fußball. Und diesen gibt es wie gewohnt auch bei den Kollegen von Kanal Plus. Alle Highlights von Salzburg, von Sturm, Rapid und dem LASK gibt es auf dem YouTube-Kanal von Kanal Plus. Plus heute das Spiel Omonia Nicosia gegen Rapid live zu sehen. Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr. Eine Stunde später rollt auch der Ball. Jetzt ist aber Schluss. Wir sind morgen wieder zurück mit einer Reaction zu dem Spielen von Rapid und dem LASK. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal bei Europa Cup.
Au revoir.
Servus.